Wir haben uns das gute Leben im Jahr 2048 vorgestellt und darunter dann diskutiert, wie Wirtschaft und wie Unternehmen wohl in dieser guten Zukunft für alle aussehen werden.
Es gibt keine globalen Konzerne mehr. Die mussten alle ihr Geschäft aufgeben, wurden zerschlagen. Die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung ist so stark geworden, dass es überhaupt keinen Sinn mehr machte, diese welt- und menschenzerstörenden Geschäfte weiter zu betreiben. Politik war gezwungen, endlich solche Regelungen aufzustellen, dass diese Konzerne schlichtweg keinen Profit mehr machen konnten.
2048 wird es kein Geld in der heutigen Form mehr geben, sondern Beziehungen zwischen Unternehmen, wenn es sie in der Form noch gibt, werden anders sein als geldgetrieben. Es wird keine internationalen, transnationalen Verflechtungen mehr von Kapital geben, das heißt keine großen Konzerne, starke Dezentralisierung demgegenüber, kleine Unternehmen, Verbünde, die für das Allgemeinwohl arbeiten.
2048 ist Privateigentum an Unternehmen verboten, sowas wie Aktiengesellschaft als Rechtsform sind abgeschafft. Das heißt, die Möglichkeit einzelner Unternehmen oder Menschen, Profit aus Unternehmungen zu schlagen, an denen vor allen Dingen andere Menschen beteiligt sind, ist nicht mehr möglich. Das ist rechtlich verboten worden.
Eine Welt ohne Geld, ohne Großkonzerne und ohne Aktienmärkte. Das sind radikale, auf den ersten Blick vielleicht sogar unvorstellbare Zukunftsvisionen. Aber in einer Zukunftswerkstatt soll es genau darum gehen. Darum, konkrete Utopien zu formulieren und sich für einen Moment zu lösen von der lähmenden Sorge, dass Visionen unerreichbar sein könnten. Unter dem Motto Zukunft für alle fanden im letzten Jahr zu 14 verschiedenen Themensträngen Zukunftswerkstätten statt, ausgerichtet vom Konzeptwerk Neue Ökonomie in Leipzig. In einer der Zukunftswerkstätten haben sich die Teilnehmenden intensiv mit der Frage befasst, wie Arbeit, Unternehmen und menschliches Wirtschaften anders gestaltet werden können. Schritt 1 ist dabei, erst einmal festzustellen, was eigentlich falsch läuft.
Ich gehe ja mittlerweile so weit, dass ich sage, das, was man gemeinhin unter Wirtschaft versteht, dieses aus Geld mehr Geld und daraus noch mehr Geld machen, indem Mensch und Natur brutalst ausgebeutet wird, das hat eigentlich mit Wirtschaft nichts zu tun. Ich will dem überhaupt nicht diesen wertschätzenden Begriff angedeihen lassen, ja, sondern ich vertrete mittlerweile die Auffassung, das sind Verbrechen.
Die Betriebswirtin Elisabeth Voss beschäftigt sich seit den 1980er Jahren mit alternativen Lebens- und Arbeitsformen. Sie veröffentlicht Bücher zu Themen rings um solidarische und genossenschaftliche Wirtschaftsweisen und übt stets Kritik an klassisch kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen. Bereits als junge Frau arbeitete sie in der Fabrik im Akkord und am Fließband.
Also wir haben natürlich, wenn die dann die Zeiten, die Refa-Zeiten gemessen haben, wie lange brauchst du für welchen Griff oder so, ja, für welchen Arbeitsgang, dann haben wir natürlich versucht, irgendwie so Dienst nach Vorschrift zu machen, also bloß nicht zu schnell arbeiten, weil du einfach dich immer verweigerst. Und das ist eine total fiese Situation, weil eigentlich ist ja Arbeit und die Fähigkeit, arbeiten zu können, was Tolles. Das ist ja eine ganz große Qualität, die Menschen haben. Hat ganz viel mit Kreativität, mit auch Gemeinschaftlichkeit zu tun, weil die meisten Arbeitsprozesse ja auch gemeinsam mit anderen passieren. Und das, was einem im Grunde durch diese Ausbeutungsverhältnisse weggenommen wird, empfinde ich als eine ungeheure Brutalität, eine Entwürdigung von Menschen im Arbeitsprozess.
Auch heute zeige sich diese Brutalität beispielsweise in der Landwirtschaft, in der Menschen, so Voss, wie Verlängerungen von Maschinen behandelt würden.
Das geht ja bis in jede Körperzelle rein. Ja? Diese Ausbeutung, diese Entfremdung, dieses da beherrscht jemand anderes dich, deinen Körper, deine Aufmerksamkeit, deine Zeit, dein Alles. Also diese Ausbeutung, die betrifft jeden Menschen komplett. Total, ja. Und du kannst natürlich versuchen, je nachdem, über wie viele Privilegien du verfügst, dir Freiräume zu schaffen, dir eine eigene Kreativität zu ermöglichen. Aber das können eben ganz, ganz viele Menschen auf dieser Welt gar nicht. Die sind diesen brutalen Ausbeutungsverhältnissen schlichtweg ausgesetzt, ja.
Diese globale Ausbeutungsökonomie umfasst allerdings nicht nur die Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft, sondern auch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen wie Mineralien, Ölvorkommen, Wasser und Ländereien. Auch Jana Gebauer, Fellow am Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, hat an der Zukunftswerkstatt zu Arbeit und Unternehmen teilgenommen. Für sie liegt das heutige Wirtschaftssystem auch darin begründet, dass die Idee von gesellschaftlich eingebettetem Unternehmertum durch das Scheitern der sozialistischen Planwirtschaft verloren gegangen ist.
Also vermutlich alle Ostdeutschen haben sehr stark die bewertende Perspektive des Westens übernommen und damit auf ihr Leben und das, was sie so wussten und dachten und getan haben, geguckt. Und damit war natürlich alles entwertet. Auch die Idee von gesellschaftlich eingebettetem Unternehmertum. Und ich habe, glaube ich, mein Studien- und Arbeitsleben dann damit verbracht, mich dem wieder anzunähern. Manchmal sehr radikal und klar und manchmal eben über Umwege und Corporate Social Responsibility, also und gesellschaftliche Unternehmensverantwortung ist so ein Umweg. Die Idee ist, dass du guckst, kannst du unternehmerisches Handeln an gesellschaftliche Bedürfnisse zurückbinden? Kannst du das, was quasi die freie Kraft der Märkte genannt wird, irgendwie einschränken, sodass am Ende etwas für die Allgemeinheit entsteht? Kannst du das, was an ökologischer und sozialer Ausbeutung beim Wirtschaften entsteht, irgendwie eindämmen?
Jana Gebauer kritisiert das vorherrschende Bild von Unternehmen. In diesem werden Unternehmen vor allem als große, global ausgerichtete und auf Profitmaximierung bedachte Akteure gesehen.
Und das stimmt halt so gar nicht, wenn man auf Unternehmerinnen und Unternehmer guckt und auf ihre Ansätze. Zum einen sehen wir halt sehr viele kleine Unternehmen. Der Großteil der Unternehmen sind kleine und mittlere Unternehmen. Und nur ein ganz geringer Teil sind die großen globalen Akteure. Und die bestimmen aber so sehr stark die Erzählung. Und das ist, finde ich, nicht okay. Wir müssen die Vielfalt von unternehmerischen Akteuren sehen. Und dazu gehört aber eben auch nicht nur das, was so konventionell unter Unternehmen gefasst wird, anzugucken, sondern auch alle alternativökonomischen Ansätze und Akteure, die gar nicht so unbedingt am Markt agieren oder nur in Teilen am Markt agieren, die sich einer Marktlogik zu einem anderen Teil tatsächlich entziehen, die miteinander sehr stark kooperativ umgehen, stärker als es auf einem normalen Markt beispielsweise üblich ist, der durch Konkurrenz geprägt ist.
Solche Paketen Vierkant rein, ne?
Das sind keine Kugeln.
Gibt es da verschiedene Sorten? Können Sie mir da was zeigen? Oder?
Ja, bitte. Ja. Ich würde mal an meinen Kollegen verweisen. Ja. Der kann das besser als ich.
Darf ich da drüber steigen? Oder bringt er alles?
Ja. Super. Jungs, gehört ihr hier dazu?
Ja.
Ihr habt keine eigenen Wünsche?
Nee.
Heute keine
Japan-Säge? Im zweiten Schritt gilt es nun also, sich zu überlegen, wie wir uns den formulierten Zukunftsvisionen annähern und diese in die Praxis umsetzen können. Ein Betrieb, der versucht, sich klassischen Marktlogiken zu entziehen, ist das Schraubenkollektiv Fedor Groß in Leipzig. Johannes, Susanne und Lisa sind Teil des Schraubenkollektivs Fedor Groß.
Der Fedor Groß, muss man vielleicht dazu sagen, ist eine uralte Institution hier im Viertel. Das ist ein Eisenbahnladen, den gibt es seit 1904. Und der hat hier im Grunde in der Gründerzeit das Viertel mit aufgebaut. Also der hat mitgebaut bei der Leipziger Straßenbahn und der hat mitgebaut bei den Häusern, die damals hier gebaut worden sind. Und die Geschichte von Fedor Groß, die lange und wechselreiche Geschichte, die drohte ein abruptes Ende zu nehmen 2015, als nämlich die Familie gesagt hat, so jetzt haben wir keine Lust mehr, wir gehen jetzt in Rente. Und einen Nachfolger gesucht hat, der diesen Laden hier übernehmen würde. Und wirklich kurz vor Schluss, als schon der Auktionator bestellt war, um die Ware zu verkaufen, hat sich eine Gruppe aus dem Viertel zusammengefunden, aus im Grunde genommen Kunden, Kundinnen, Bauwütigen, die den Laden kannten und die davon gehört hatten, dass er geschlossen werden soll und die ihn gerne erhalten wollten. Und das war anfangs eine Gruppe von 7, 8 Personen, die im Grunde in der Nacht- und Nebelaktion sich zusammengefunden hat, einen Verein gegründet hat, den Laden gekauft hat, eine Crowdfunding-Aktion gemacht hat, um Geld zusammenzutrommeln und dann hier, ehe sie sich versah, zu einem Eisenwarenkollektiv geworden ist.
Für uns ist wichtig, dass wir tatsächlich versuchen, Hierarchie und Macht bewusst miteinander umzugehen und das wirklich eben nicht einer den Hut für alles auf hat und der Bestimmer ist, sondern dass wir sehen, was jeder von uns kann, dass jeder sich einbringen kann und dass wir bestimmte Entscheidungen tatsächlich auch gemeinsam treffen. Es gibt Zuständigkeitsbereiche, wo man dann auch selbstständig möglichst arbeiten sollte. Das gelingt uns nicht immer. Es gehen auch manchmal Sachen dann nicht so gut aus, wie wir das eigentlich vereinbart hatten. Das gehört mit zu den Lernprozessen hier. Aber es ist tatsächlich ein wichtiger Aspekt, dass wir eben nicht in dem Sinne einen Chef oder eine Chefin haben, die alles bestimmt und macht und tut, sondern dass wir das wirklich gemeinsam tragen. Dass wir alle unsere Ideen einbringen können, dass wir alle unsere Energie, unsere Freude bei der Arbeit mit hier reinbringen. Jeder mit seiner Spezialität, mit dem, was er oder sie besonders gut kann. Und das ist ein wichtiger Aspekt und auch ein Lernfeld für uns alle. Ja.
Ich bin über diesen Laden hier extrem gewachsen, glaube ich, also viel selbstständiger geworden. Und das ist dann auch ein Stück weit das, was ich gerne vermitteln möchte. Also es ist total schön, wenn Leute hier reinkommen, die vielleicht erstmal nicht wissen, wie sie etwas einfach lösen sollen und die dann zu beraten oder mit denen was auszuklügeln und die eben auch zu motivieren, das zu probieren. Das ist, glaube ich, auch was, was wir alle gemeinsam haben, also was uns sehr, was sehr befriedigend ist hier im Ladenalltag. Na, was mir persönlich noch total wichtig ist, ist, dass ich hier authentisch sein kann und dass wir das alle sein können. Und dass, wenn jemand kommt und sagt, hier, ich habe mit Ihrem Chef gesprochen, ich immer ganz klar sagen kann, nee, das kann nicht sein, bei uns gibt es keinen Chef. Und dass ich auch trotz dieser Authentizität so professionell meinen Job hier machen kann und dass wir das alle können, das ist total schön.
Der Kollektivbetrieb Feder Groß versucht also, interne Strukturen möglichst hierarchiefrei zu organisieren. Wichtig ist aber auch der direkte Bezug, den die Mitarbeitenden zu ihrer Arbeit und ihren KundInnen pflegen. Elisabeth Voss setzt sich in ihrer Arbeit und in ihrem Engagement immer stark für das Konzept der solidarischen Ökonomie ein, dessen Grundidee sie im Folgenden erklärt.
Diese Selbstverwaltungswirtschaft oder diese solidarische Ökonomie im Kernbereich, würde ich sagen, also wirtschaftliche Selbsthilfe in genossenschaftlichen Zusammenhängen, da geht es halt wirklich darum, dass sich Leute in größeren oder kleineren Gruppen zusammentun für eigene Arbeitsplätze zu schaffen, eigene Lebensmittel zu produzieren, sich eigene Wohnungen zu organisieren, zu ermöglichen, eigene Kultur, ja, das herzustellen, was Leute brauchen.
Das Wesentliche sei dabei der genossenschaftliche Gedanke, der einerseits auf Selbstverwaltung basiere und andererseits auf einem genossenschaftlichen Identitätsprinzip.
Dass es so eine dritte Position oder so ist oder sowas, wo jede Person in so einer Gruppe und auch die Gruppe insgesamt umfasst verschiedene Positionen, die sich normal am Markt antagonistisch gegenüberstellen. Also stehen also zum Beispiel im Hausprojekt oder in einer Wohnungsgenossenschaft. Da bist du als Mitglied auch praktisch auf beiden Seiten. Du bist kollektive Miteigentümerin des Wohnungsbestandes und du bist Bewohnerin. Du bist aber eben nicht in dieser untergeordneten Rolle einer Mieterin, sondern du nutzt einen Teil des Gemeinsamen. Nutzt also im Grunde bei allen Fragen, die geklärt werden müssen, auf beiden Seiten des Verhandlungstisches. Und entsprechend eben auch, wenn du jetzt in der Produktivgenossenschaft, wo du irgendwas für den Markt produzierst, die halt den Sinn hat, erstmal auch dir einfach eigene Arbeitsplätze zu schaffen, da bist du ja auch in den beiden Positionen. Da bist du einmal beschäftigt, abhängig beschäftigt, mehr oder weniger, und gleichzeitig auch Arbeitgeber und Arbeitgeberin. Ja, also du hast beide soziale Funktionen inne. Das ist eine ganz neue soziale Erfahrung, die du machst in so einem Unternehmen. Und insofern ist da meines Erachtens auch ein transformatorisches Potenzial drin. Das heißt nicht, dass es in jedem Fall gelebt wird schon, aber es ist ein transformatorisches Potenzial drin, zum Beispiel eben auch die Arbeit zu befreien von diesem Joch der Entfremdung in kapitalistischen Unterordnungsverhältnissen.
Zunächst kommt es darauf an, dass die Ideen, die es schon gibt, die Alternativen bieten und im Moment oft kämpfen, dass die weiter verfolgt und weiterentwickelt werden, trotz der Widerstände.
Für eine gesamtgesellschaftliche Transformation brauchen wir ganz viele Prozesse, die parallel ablaufen. Einer davon ist sicherlich die Veränderung der jetzigen bestehenden Infrastrukturen materiell gesehen. Also das heißt vielleicht auch ein Widersetzen der Strukturen, die es gerade gibt oder eine andere Nutzbarkeit davon. Was könnten wir zum Beispiel mit unseren Straßen machen, wenn da keine Autos mehr fahren würden? Wie könnten wir die anders nutzen? Und das führt vielleicht zu einem anderen Punkt, den ich wichtig finde, nämlich das neue Denken und Experimentieren und Ausprobieren, also die Offenheit mitzubringen, Dinge anders zu machen und nicht nur anders zu denken, sondern sie auch schon im eigenen Alltag umzusetzen.
Wichtige Schritte sind, sich zu organisieren. Einmal Alternativen aufzubauen, schon heute die Keimformen des anderen zu organisieren, aber es ist kein Sonntagsspaziergang. Und dafür sind auch Kämpfe notwendig. Es ist notwendig, sich zu organisieren, Druck auf die Politik auszuüben, Druck auch auf die großen Global Players und das alles mit globaler Perspektive.
Also es gibt beispielsweise Unternehmen, die gesagt haben, wir wollen gar nicht wachsen. Viele Unternehmen sagen das übrigens, aber das wird oft nicht so nach draußen gestellt, auch weil sie Angst haben, dass sie dann als nicht erfolgreich angesehen werden. Aber es gibt Unternehmen, die ausdrücklich sagen, wir haben eine bestimmte Größe erreicht und auf dieser Größe sind wir in der Lage, bestimmte Qualitäten zu erzeugen. Und diese Qualitäten sind einmal im Miteinander, also wir mit unseren Beschäftigten, wir mit unseren Kundinnen, wir mit unseren Geschäftspartnern haben gute, dauerhafte, stabile Beziehungen, die für alle Seiten auch befriedigend sind. Und es gibt andere Qualitäten, die beispielsweise ökologisch sind. Also Unternehmen, die sagen, wir setzen uns eine Grenze als Unternehmen und zwar nicht nur in der Größe der Organisation, wie viele Mitarbeiterinnen habe ich, wie viel Umsatz mache ich, wie viel Profit entsteht, sondern auch wie viel Umweltverbrauch erzeuge ich, also wie viele Ressourcen, wie viel Energie setze ich ein. Und ich als Unternehmen möchte nicht dazu beitragen, dass wir unsere planetaren Belastungsgrenzen überziehen, sondern ich möchte dazu beitragen, dass wir in einen ökologisch sicheren Raum zurückkommen. Und dafür reduziere ich meinen Ressourcen und meinen Energieverbrauch, und zwar absolut, nicht nur relativ gesehen. Also das einzelne Produkt verbraucht etwas weniger, ist etwas effizienter, sondern ich als Unternehmen verbrauche immer weniger. Und solche Unternehmen entwickeln Suffizienzstrategien oder ein Suffizienzverhalten.
Um in der Zukunft ein gutes Leben für alle zu ermöglichen, müssen sich Unternehmen also verabschieden von der Idee, ihr wirtschaftliches Handeln allein auf Wachstum auszurichten. Stattdessen gilt es beispielsweise, die Beziehungen zwischen KundInnen und Mitarbeitenden zu überdenken und ein gutes Miteinander anzustreben und dabei auch die planetaren Belastungsgrenzen zu berücksichtigen.
Also gucke ich auf das Jetzt, dann sehe ich halt eine Vielfalt von unternehmerischen Akteuren, eine Vielfalt von Unternehmen, von denen einige tatsächlich profitmaximierend handeln, Kosten senken an jeder Stelle ihrer Wertschöpfung. Ich sehe aber auch andere Unternehmen, die sich nicht so verhalten. Und das Spannende ist ja zu gucken, warum diese Unternehmerinnen und Unternehmer das jetzt schon anders tun, wie sie das tun, wie erfolgreich sie dabei sind, was Erfolg da überhaupt ausmacht und wie wir das vielleicht nutzen können für eine Transformation zu einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft. Und dabei würde ich weggehen, also in einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft gibt es keine Unternehmen, die profitmaximierend agieren, einzelbetrieblich orientiert sind oder wo überhaupt das Ökonomische das Primat ist. In einer sozial und ökologisch gerechten Gesellschaft haben wir eine ganz andere Zwecksetzung für Unternehmertum und wir haben vielleicht auch gar nicht mehr Unternehmen in dem Verständnis, wie wir sie heute haben. Aber wir brauchen ja einen Übergang. Und für diesen Übergang sind Unternehmen, die heute schon anders agieren, interessant und wichtig, weil sie schon unter Umständen sogar schon lange nach sozialen, ökologischen Produktionsweisen geguckt haben und die ausprobiert haben, Ideen entwickelt haben, Prozesse entwickelt haben, Produkte entwickelt haben, die sich zum Teil auch einer solchen Logik, wie wir sie im Kapitalismus jetzt sehen, entziehen.
Auf den ersten Blick scheinen Zukunftsvisionen oft unvorstellbar. Es gibt jedoch bereits Unternehmen, die alternative Wirtschaftsweisen ausprobieren. Klar ist aber auch, dass es für eine radikale Transformation Kämpfe und Durchhaltevermögen braucht.
Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass diese andere Ökonomie kein Sonntagsspaziergang ist, sondern dass sie ohne Kämpfe nicht funktioniert. Wer sich versucht, in Nischen nur friedlich und freundlich lächelnd einzurichten, hat im Grunde schon meines Erachtens aufgegeben oder sich arrangiert mit den herrschenden Verhältnissen, die bekanntlich doch die Verhältnisse der Herrschenden sind meistens.
Jedoch dienen Räume wie die vom Konzeptwerk Neue Ökonomie organisierten Zukunftswerkstätten dazu, die eigentlichen Visionen und Wünsche dabei nicht aus dem Blick zu verlieren.
Ich freue mich auf eine inspirierende Arbeit, wo ich jeden Tag hingehe, wo Menschen sind, die eine ähnliche Idee davon haben, woran wir arbeiten, wo es keine Machtverhältnisse in dem Sinne gibt, die mich einschränken, sondern wo man wechselnde Rollen hat, wo man sich ausprobieren kann.
Ich freue mich auf mehr Zeitwohlstand, auf einen selbstbestimmten Tätigkeitsbereich, wo ich mich einbringen kann, wie ich das für richtig halte und wichtig halte, der aber auch durch andere mitbestimmt und mitkontrolliert wird, dadurch, dass wir eine Rätestruktur haben und verschiedene Unternehmungen, in denen ich tätig sein kann. Also Einzelunternehmen gibt es nicht mehr und ich kann mich deshalb viel vielfältiger betätigen. Auch die Sorgetätigkeiten, die wichtig sind für die Produktion, sind verteilt und dadurch sind eigentlich auch alle zufriedener um mich herum.
Dass Arbeit und Einkommen vollständig entkoppelt sind, es gibt kein Geld mehr, keine Trennung in Erwerbsarbeit und andere Tätigkeiten. Alle Menschen können das machen, wo sie Freude dran haben, was sie gut können, müssen nicht immer das Gleiche machen und sie können es weltweit tun. Alle, weil es gibt nämlich keine Grenzen und keine Nationalstaaten mehr.